Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Allerdings ist der zweite Teil der ostdeutschen Lebenswirklichkeit nach 3 Landtagswahlen gerade eben 2 Sperrminoritäten und eine Fast-Sperrminorität. Mhm. Jede Wahl bringt der AfD stärkere Ergebnisse als die Wahl zuvor. Und ich persönlich glaube, und das geht auch den Kolleginnen und Kollegen, die in unserer Gruppe dabei sind, die wie ich aus den neuen Ländern kommen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir AfD-Ministerpräsidenten sehen, bis wir mehr Landräte sehen, mehr Oberbürgermeister. Und das ist die Gefahr. Allerdings hat ja Herr Höcke auch schon doppelten Boden eingezogen und sprach ja neulich davon, dass wenn es doch zum Tag X käme, man sich in die Augen schauen müsste und sich erkennen würde. Da ist auch klar, was gemeint ist. Das ist also sozusagen die Bürgerkriegsankündigung.
Mhm, das kennen wir von Trump.
Und das ist das, was ich mit Lagerfeuer austreten meine. Um zumindest einen Teil der Menschen, die der AfD verfallen sind, wieder zu erreichen, muss ich erstmal die AfD muten für eine gewisse Zeit.
Mhm.
Und das kriege ich mit dem Verfahren.
Auf lautlos stellen sozusagen.
Genau.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. 3-mal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, wie komisch es heute wird, wollen wir mal sehen. Herzlich willkommen zur Familienpackung. Heute ist Deep Talk, das tiefschürfende Gespräch am Mittwoch. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin einer von dreien. Suse und Paul sind heute nicht dabei. Ich freue mich über hohen Besuch direkt aus dem Deutschen Bundestag hier in den Schöneberger Hinterhofstudios. Herzlich willkommen, Marco Wanderwitz.
Ich grüße Sie, hallo.
Schön, dass Sie da sind. 22 Jahre im Deutschen Bundestag und jetzt haben Sie die Gruppe Wanderwitz begründet. Das klingt ja schon fast ein bisschen nach Revolution. Eine fraktionsübergreifende Gruppe, die sich für ein AfD-Verbot einsetzt. Wie kam es dazu?
Ja, es sind noch Kolleginnen und Kollegen und ich, so will ich mal sagen. Also ich bin da einer von mehreren, einer von vielen. Ja, wir sind umgetrieben von der Sorge um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, um unsere Grundverfasstheit, um unsere Demokratie. Die AfD wird immer größer, sie wird immer radikaler, sie wird immer gefährlicher und wir machen uns große Sorgen und deswegen wollen wir aktiver werden.
Ja, und Sie gehen da durchaus ein Risiko ein, weil wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, die sind nicht antidemokratisch, dann sagen viele, machen sie die zu Märtyrern. Insofern Achtung, Pathos, aber es sind auch so ein bisschen Schicksalstage der Demokratie, so ein Stresstest. Wie funktioniert das Regelwerk unseres Miteinanders? Ich finde das ja sehr mutig, was Sie machen. Was verbindet diese 50 Menschen der Gruppe Wanderwitz? Gibt es irgendwas, was die gemeinsam haben? Sind die überwiegend ostdeutsch?
Nee, die sind breit aufgestellt, Männlein, Weiblein, Jüngere, Ältere, Ost, West, Nord, Süd, mit und ohne Migrationshintergrund, alte Hasen im Bundestag und junge Häsinnen. Aber was uns verbindet, ist eben, dass wir uns wirklich um unsere Grundverfasstheit sorgen und dass wir ja, Angst davor haben, dass die AfD das Land umkrempelt.
Jetzt wollen wir erstmal gucken, wer sie überhaupt sind.
Wer ist Marco Wanderwitz? Er hat gerade seinen 49. Geburtstag gefeiert, am 10. Oktober. Marco Wanderwitz ist geboren in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Er trat direkt nach dem Mauerfall in die CDU ein. Er hat 4 Kinder, er hat Jura studiert, er sitzt seit 2002 im Deutschen Bundestag. Er war Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, er war Staatssekretär im Bundesinnenministerium, er war Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. 2022 verkündete Marco Wanderwitz, er trete nicht mehr als Kreisvorsitzender der CDU Zwickau an. Auch, weil er mit seinem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und dessen Zitat Russlandversteherei, Zitat Ende, nicht einverstanden ist. Bei der Bundestagswahl 2021 hat er seinen Wahlkreis erstmals verloren gegen einen AfD-Kandidaten. In der Neujahrsnacht 2021-22 wurde auf sein Wahlkreisbüro in Zwönitz ein Anschlag mit Pyrotechnik verübt. Die Polizei schätzte den Schaden der zerstörten Schaufensterscheibe auf 2.500 Euro. Marco Wanderwitz ist stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und wo haben wir schon mal was von ihm gehört? Im Sommer 2010 forderte er, sich ungesund ernährende Bürger müssten stärker zur Finanzierung der Krankenkassen herangezogen werden. Im März 2014 empfahl er, bei der Ausgestaltung des Mindestlohns die Gruppe der Zeitungszusteller in den Blick zu nehmen. Durch den Mindestlohn entstünden den Verlagen Mehrkosten von rund 225 Millionen Euro. Diese schaden der Pressefreiheit. Wanderwitz sagte im Mai 2021 im FAZ-Podcast über Ostdeutsche, Zitat, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Zitat Ende. Ein Teil habe, Zitat, gefestigte nicht demokratische Ansichten. Zitat Ende. Nur ein geringer Teil der AfD-Wähler sei, Zitat, potenziell rückholbar. Zitat Ende. Er spricht sich für ein Verbotsverfahren gegen die AfD aus, Begründung, die Demokratie sei von der AfD bedroht. Eine Atempause sei dringend nötig und deswegen ist er hier.
Ja, ich sagte es schon, es ist ein Stresstest für die Demokratie, keine Kleinigkeit, weil man einen sehr sensiblen Punkt berührt und der lautet, darf man demokratische Rechte beschneiden, um die Demokratie zu schützen oder zu retten? Weil es geht ja um den Artikel 18, den hören wir uns an. Ist die AfD so verfassungsfeindlich, dass man sie verbieten kann?
Artikel 18 Grundgesetz. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirklichung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.
Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung, geschätzter Kollege und rechtskundiger Mensch, sagt, Ihr Antrag sei sehr sorgfältig formuliert. Da steckt eine Menge Arbeit drin.
Wir haben uns Mühe gegeben, ja.
An welchen Stellen?
Naja, an mehreren, an vielen. Es beginnt mal damit, dass wir natürlich sozusagen die Tatbestandsvoraussetzungen einmal durchdeklinieren müssen. Das heißt, wir müssen es mit einer rechtsextremistischen Partei zu tun haben. Das muss man der Partei zurechnen können, insbesondere was da Leute sagen. Denn die AfD tut uns ja anders als die NPD nicht den Gefallen, all ihre Radikalitäten und Extremitäten in ihr Programm zu schreiben, sondern es sind die Aussagen von führenden Köpfen, wie beispielsweise Herrn Höcke in Thüringen. Es muss aggressiv kämpferisch planmäßiges Vorgehen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorliegen.
Ganz kurz, da könnte man den Auftritt in Thüringen, als sich das neue Parlament versuchte zu konstituieren, als Beleg heranziehen?
Das ist ein Baustein einer der jüngeren Vergangenheit, ganz klar. Das Verächtlichmachen der Demokratie und ihrer Institutionen, in dem Falle sozusagen nach einem geradezu Goebbelschen Drehbuch, gehört zum Repertoire der AfD. Man will sozusagen die Demokratie sturmreif schießen, ihre Institutionen der Lächerlichkeit preisgeben und ist da jeden Tag mit dem Presslufthammer am Fundament unterwegs.
Die Tatsache, dass zum Beispiel Journalisten ausgesperrt werden von Veranstaltungen nach Wahlen, was ja passiert ist, ist das auch so ein Baustein im Sinne von das Recht der Presse auf freie Informationen und so wird beschnitten?
Auch das ist natürlich ein Thema. Das fast noch größere Thema in dem Zusammenhang ist, was mir Kolleginnen und Kollegen von Ihnen beispielsweise von solchen Parteitagen berichten, wie dann dort ihre Arbeitsbedingungen sind. Also man wird dort sozusagen als Journalistin, als Journalist faktisch als Feind markiert und entsprechend freigegeben. Also ein völlig anderes Klima sozusagen als auf jedem anderen Parteitag jeder anderen demokratischen Partei. Ich erinnere nur beispielsweise an einen der Gründungsrufe von Pegida, was ja auch eng verwoben ist mit der AfD, nämlich das Thema der sogenannten Lügenpresse, was sich gleichermaßen gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie auch gegen jede Form von privaten Medien richtet und damit natürlich gegen ein konstitutives Element unserer Grundordnung. Denn auch die Freiheit der Presse und die Rolle der Presse als sozusagen vierte Gewalt im Staat ist natürlich eine wichtige für die Demokratie.
Noch ein Punkt, Menschen zweiter Klasse, also letztendlich der Grundgedanke der Universalität, also alle Menschen sind gleich, wurde ja zum Beispiel auf diesem Potsdamer Treffen, was wir Anfang des Jahres erlebt haben, in Frage gestellt, also gute Deutsche, schlechte Deutsche, die anderen schmeißen wir raus. Wäre das auch so ein Punkt, wo man sagen kann, verstoßen gegen den Geist des Grundgesetzes?
Das ist aus unserer Sicht der zentrale Punkt, nämlich der Verstoß gegen den zentralen Artikel des Grundgesetzes, Artikel 1, die Menschenwürdegarantie, die ja genau wie die Möglichkeit eines solchen Verfahrens, eine Partei überprüfen zu können, sozusagen den Demokratiecheck zu machen, was in einem Verbot enden kann, was es schon zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik gab, hat genau wie Artikel 1 seinen unmittelbaren Bezug in der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, in der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes, die eng verwoben ist mit dem Untergang der Weimarer Demokratie auf der einen Seite und mit den Monstrositäten des Nationalsozialismus, die dann danach gefolgt sind. Und deswegen besteht, anders als in den meisten anderen westlichen Demokratien, bei uns eine Möglichkeit, undemokratische Wettbewerber vom Tisch zu nehmen. Mhm. Und deswegen ist bei uns die Menschenwürde, und zwar als individualisierte Menschenwürde, so stark geschützt. Und das heißt eben, das Menschenbild des Grundgesetzes, ein anderes als das der AfD. Im Grundgesetz gibt es eben keine Menschen erster und zweiter Klasse. Egal, welche Religion sie angehören oder ob sie keiner angehören. Egal, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder keinen haben. Egal, ob sie eine Beeinträchtigung haben oder keine haben. Egal, ob sie diese oder jene Sexualität haben. Und das ist eben der Grundangriff der AfD auf unser Land, so wie das Grundgesetz ist verfasst. Wenn Herr Höcke sagt, Deutschland sei auch mit 10, 20 Millionen Menschen weniger ein lebenswertes Land. Wenn Herr Gauland davon spricht, dass man eine in Hamburg geborene SPD-Bundestagsabgeordnete, die im Übrigen Vizepräsidentin ist, Aydan Özus, in Anatolien entsorgen müsse, ich zitiere wörtlich. Wenn beispielsweise in Brandenburg am Wahlabend ein Schild hochgehalten wird, millionenfach abschieben, in einem Bundesland mit, ich glaube, 572 unbedingt ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerbern, dann weiß man doch, was gemeint ist.
So, und jetzt wollen wir mal formal werden. Sie und die Gruppe Wanderwitz, also Sie und die Verschwörer, werden jetzt diesen Antrag in den Bundestag einbringen, dass das Bundesverfassungsgericht prüfen möge, verfassungsfeindlich oder nicht. Idealerweise bekommen Sie eine fraktionsübergreifende Mehrheit.
Das ist unser Plan.
Was spricht dagegen? Es gibt ja eine ganze Reihe durchaus ernstzunehmender Menschen. Ex-Bundespräsident Gauck zum Beispiel. Olaf Scholz, Friedrich Merz, Landesgruppenchef der CSU, Herr Dobrindt. Alle haben ein bisschen lange Zähne. Die wollen da nicht dran. Also könnte es auch sein, dass Sie mit Ihrem Antrag scheitern?
Auch das kann ausdrücklich sein. Wir haben natürlich vor vielen Monaten den Weg des Gesprächs mit nicht wenigen der von Ihnen benannten gesucht. Und unser Ziel war, möglichst in den Deutschen Bundestag zu gehen, mit dem Wissen, dass wir eine Mehrheit haben. Das hätte bedeutet, dass Fraktionen, und zwar mehrere, sich den Antrag hätten zu eigen machen müssen. Das ist nicht erfolgt, passiert. Haben wir nicht hinbekommen. Also gehen wir jetzt den etwas schwierigeren Weg des klassischen Gruppenantrags, des fraktionsübergreifenden Antrags. Sprich, es haben sich Kolleginnen und Kollegen aus SPD, Union, Grünen und den Linken zusammengefunden und bringen den gemeinsam ein. Dafür gibt es eine Hürde, mindestens 5%. Das ist die Fraktionsstärke. So viel müssen wir sein. Das sind im aktuellen Bundestag 37. Wir sind ein ganzes Stück mehr. Und dann werden wir im parlamentarischen Verfahren für eine Mehrheit werben, in der Hoffnung, sie, wenn es zur Abstimmung kommt, zu bekommen.
Zählen Sie darauf, dass es vielleicht so eine Art Befreiung vom Fraktionszwang gibt, wie es ja häufiger mal ist, wenn es so um grundsätzliche ethische Fragen geht, dass also die Fraktionsführer und Führerinnen sagen, komm, ihr dürft nach eurem Gewissen und nicht nach Richtung der Partei abstimmen.
Also wir halten in der Tat die Frage, ich will mal untechnisch sagen, für eine Frage von Krieg und Frieden und damit absolut klar geneigt, dass dort nicht von oben nach unten die Meinungsbildung stattfindet, sondern in der Breite. Und deswegen würden wir uns natürlich sehr wünschen, dass, so wie wir als breite Gruppe uns gefunden haben, auch jede Kollegin und jeder Kollege frei von Abwägungen, was sagt denn da ein Fraktionsvorsitzender oder eine Parteivorsitzende dazu entscheiden können. Das wäre ein großer Schritt, aber es wäre ein großer Schritt für die Demokratie.
Wie sehen Sie die Chancen?
Na, jetzt haben wir erstmal eine Mehrheit für die Einbringung und wir haben ja erfreulicherweise eine große gesellschaftliche Debatte seit Monaten. Ich glaube, auch unsere Einbringungsankündigung hat die Debatte nochmal ein Stück weit zum Laufen gebracht und wir gehen davon aus, dass da noch nicht das Fahnenstangenende erreicht ist. Und im Übrigen radikalisiert sich die AfD ja ständig weiter. Wir haben allein im letzten Jahr viele Skandale erlebt. Wir erleben permanente offene Angriffe auf die Demokratie und ihre Institutionen. Thüringen haben Sie angesprochen, ich den Wahlabend in Brandenburg. Das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz beobachten die AfD und es hat mehrere Hochstufungen gegeben in den letzten Monaten. Es hat Klagen der AfD gegeben. Keine von diesen Klagen hat jemals dazu geführt, dass die AfD an auch nur einer einzigen Stelle Recht bekommen hat. Aber dieser Weg durch die Institutionen, der kostet natürlich Zeit Und insofern halten wir es auch ausdrücklich für nicht ausgeschlossen, dass wir in nächster Zeit weitere Hochstufungen sehen, die die Diskussion beeinflussen können.
Nehmen wir mal an, Sie kriegen die Mehrheit und es geht der Auftrag nach Karlsruhe. Was passiert dann? Also es ist ja nicht so, dass die dann innerhalb von 2 Wochen zu einem Urteil kommen, sondern wir wissen es, das NPD-Verfahren hat von 2013 bis 2017, glaube ich, gedauert 4 Jahre. Gibt es da so eine ungefähre Schätzung, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht?
Nö, im Sinne von dieses Verfahren kennt keine Fristen. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht ist völlig frei, so lange zu brauchen, wie es die Richterinnen und Richter für erforderlich halten.
Eins kann man sagen, der Bundestagswahlkampf 2025 wird davon vermutlich nicht berührt.
Na, zumindest nicht direkt.
Ja.
Will sagen, die AfD wird natürlich wie immer versuchen, sich in eine Opferrolle zu begeben.
Klar.
Das tut sie ja jedes Mal, wenn sie im Bundestag einen Zwischenruf gerügt bekommt. Aber wir werden ja, wenn es optimal läuft, vielleicht noch vor der Bundestagswahl nach Karlsruhe kommen. Denn wenn der Deutsche Bundestag beschließt, müssen die zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter für den Prozess ja aber erstmal noch den eigentlichen juristischen Schriftsatz schreiben. Wir haben ja jetzt einen politischen Antrag geschrieben. Also sprich, wenn wir gut sind, sind wir im September 25 in Karlsruhe. Und sehr optimistische Kolleginnen und Kollegen der Juristerei sagen, das kann in einem Jahr erledigt sein. Andere sagen, es kann auch 4 oder 5 dauern. Also sprich, wir bewegen uns irgendwann zwischen 2026 und 2029. Allerdings kann der Spruch des Bundesverfassungsgerichts an dem Tag, wo er kommt, sehr weitreichende Folgen für die AfD haben. Und das ist natürlich unser Antrieb. Wir suchen eine Atempause für die Demokratie. Und diese Atempause, die wir uns wünschen, würde bedeuten, die AfD hört auf zu existieren, alle ihre Mandate verfallen.
Wir reden von 77 Bundestagsmandaten. Wir reden von über 280 Landtags- und Europaparlamentsmandaten.
Und Tausenden daran hängenden, von Steuergeld finanzierten Mitarbeitern.
So, und das ist ja eines der Argumente, was die Gegner eines solchen Karlsruher Verfahrens anführen. Wenn das schief geht, dann hat die AfD den Märtyrerstatus und sagt, guck mal hier, die Systemparteien haben versucht, uns kaputt zu machen und sie haben es nicht geschafft. Also dann würden sie gestärkt aus diesem Verfahren herausgehen. So ein bisschen Max Weber's Verantwortungs- gegen Gesinnungsethik. Man weiß nicht, was ist richtig. Können Sie was mit diesem Märtyrer-Argument anfangen?
Ich kann Ihnen jedenfalls aus der ostdeutschen Lebenswirklichkeit berichten. Dort erlebe ich sehr regelmäßig, dass mir Menschen, die sehr wahrscheinlich AfD-Wähler sind, sagen, das ist doch eine demokratische Wahl, die hier stattfindet. Wenn sie nicht verboten sind, sind sie doch erlaubt. Was wollt ihr eigentlich von uns? Also sprich, dass die AfD dann für den Fall, dass es schief geht, sozusagen sich noch den Stempel verfassungsgemäß auf die Brust klebt, das hat aus meiner Sicht wenig Auswirkungen, weil das würde sozusagen ihre Wählerinnen und Wähler nur in dem bestätigen, was sowieso deren Meinung ist. Allerdings ist der zweite Teil der ostdeutschen Lebenswirklichkeit nach 3 Landtagswahlen gerade eben 2 Sperrminoritäten und eine Fast-Sperrminorität. Jede Wahl bringt der AfD stärkere Ergebnisse als die Wahl zuvor. Und ich persönlich glaube, und das geht auch den Kolleginnen und Kollegen, die in unserer Gruppe dabei sind, die wie ich aus den neuen Ländern kommen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir AfD-Ministerpräsidenten sehen, bis wir mehr Landräte sehen, mehr Oberbürgermeister.
Ganz kurz nur, einer der Vordenker der AfD, Götz Kubitschek, sagt in etwa das, was auch Sie sagen, Geduld, 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 das kommt von alleine.
Die AfD hat sich das klare Ziel gesetzt, diese Demokratie auf demokratischem Wege zu übernehmen, ohne eine demokratische Partei zu sein. Und in dem Moment, wo sie die Macht in Händen halten, sie nicht wieder herzugeben und das Land zu einem mindestens mal autokratischen Land umzubauen. Und das ist die Gefahr. Allerdings hat ja Herr Höcke auch schon doppelten Boden eingezogen und sprach ja neulich davon, dass wenn es doch zum Tag X käme, man sich in die Augen schauen müsste und sich erkennen würde. Da ist mir auch klar, was gemeint ist. Das ist also sozusagen die Bürgerkriegsankündigung.
Das kennen wir von Trump.
Und im Übrigen erkennt man sich, weil man gleich aussieht. Sprich, alle, die dann wiederum nicht zu den von der AfD definierten Deutschen erster Klasse gehören, die sind dann halt im Zweifel auch Feind.
Es gibt jetzt Menschen, die sagen, na gut, dann sind die verboten, die Mandate sind weg, das Parteivermögen kann auch eingezogen werden. Dann gründen die halt einen neuen Verein, der ist dann vielleicht mit den Learnings aus dem Verfahren ein bisschen geschmeidiger. Ja, und dann heißt die AfD vielleicht XYZ. Aber die Leute und der Geist sind immer noch da.
Natürlich besteht die Gefahr. Gleichwohl sind auch für den Fall, dass es zum Verbot kommt, schlichte Ersatzgründungen vom Verbot umfasst. Das muss man dann entsprechend durch exekutieren. Klar ist aber eins, wenn man die AfD sozusagen zurücksetzt auf Null, sie also sozusagen ihre Wirkmacht verliert für den Augenblick, und die kriegt sie auch nicht gleich wieder, Ich will mal so sagen, wenn sie im Europaparlament, im Deutschen Bundestag und in den Landtagen ihre Mandate verliert, braucht sie Minimum 5 Jahre, um die alle wieder einzusammeln, weil sie muss ja erstmal wieder diesen ganzen Wahlzyklus einmal durchlaufen. Und momentan ist es so, wenn du sozusagen, ich sag mal, AfD-Wähler bist, dann schaffen es diese Tausende von Menschen, die dich analog und digital jeden Tag mit Hass und Hetze füllen, von Steuergeld bezahlt, dich sozusagen so in Gefangenschaft zu halten, dass du überhaupt nicht mehr zugänglich bist für Argumente der demokratischen Parteien. Und das ist das, was ich mit Lagerfeuer austreten meine. Um zumindest einen Teil der Menschen, die der AfD verfallen sind, wieder zu erreichen, muss ich erstmal die AfD muten für eine gewisse Zeit. Und das kriege ich mit dem Verfahren.
Auf lautlos stellen sozusagen. Jetzt sagt früherer saarländischer Ministerpräsident, inzwischen Verfassungsrichter Peter Müller, sagt, wir müssen die AfD politisch stellen. Ich bin mit dem Argument nicht so richtig glücklich, weil zum politisch stellen brauche ich ja jemanden, der sich an die Regeln des politischen Wettbewerbs hält. Und wenn zwei gegeneinander Fußball spielen, aber die einen grätschen immer nur, dann ist es ja kein Spiel, wie wir uns das so regelkonform vorstellen. Also dieses politische Stellen, wir müssen einfach nur mehr Wohnungen bauen und zurück zum Verbrenner und so, dann ist alles wieder gut. So einfach ist das nicht, oder?
Also zum einen ist das, was Sie beschreiben, nämlich, dass ich einen Mitspieler habe, der das Regelwerk nicht beachtet, macht es erstmal erheblich schwerer, das ist so. Zum anderen ist es natürlich aber auch so, dass ein nicht kleiner Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD Dinge will, die Demokratinnen und Demokraten ihnen nicht geben können. Und da geht es eben nicht um den Verbrenner beispielsweise oder darum, wie machen wir Landwirtschaft in Deutschland. Sondern wenn beispielsweise bei mir zu Hause die AfD in Sachsen sagt, unsere Obergrenze ist null, wenn sie von Zuwanderung reden, dann kann ihnen das kein Demokrat geben, zumindest kein verantwortungsvoller. Weil erstens mal gilt das Grundrecht auf Asyl und zweitens mal sind wir ja der Meinung, wir brauchen gesteuerte Zuwanderung als alterndes Land. Das geht aber nicht mit einem Alltagsrassisten, der eben grundsätzlich was gegen Ausländer hat.
Wenn man sich vorstellt, so ein indischer Programmierer oder eine Programmiererin googelt mal so ein bisschen politische Situation in Thüringen oder Sachsen, entscheidet er sich vielleicht doch für ein anderes Land.
Es ist schon viel schlimmer mittlerweile. Neulich hat der Chef von Jen Optik, und wir reden dabei über Jena, Jena ist, ich sag mal, neben Leipzig einer der Leuchttürme in den neuen Ländern. Wenn der sagt, es geht schon lange nicht mehr um Indien, ich krieg nicht mal aus Stuttgart jemanden noch nach Jena. Dann sieht man, wie weit die Problemlage fortgeschritten sind. Allerdings macht es in den Köpfen der Anhänger der AfD nichts. Dieses Thema, nämlich wie soll denn in 10, 20 Jahren hier Wohlstand generiert werden? Wie soll eine Pflege funktionieren? Wie soll eine Gastronomie funktionieren? Wird komplett ausgeblendet.
Lassen wir uns mal zu Ihnen kommen. Es gab auf Ihr Wahlkreisbüro ein Anschlag. Das war Jahreswechsel 21/22, also nach der Bundestagswahl. Eine Scheibe ging zu Bruch. War das jetzt ein dummer Jungenstreich zu Silvester oder hatten Sie das Gefühl, Sie wurden da persönlich angegriffen?
Das ist ja nie ermittelt, konnte nicht ermittelt werden. Aber ich will es mal so formulieren. Das, was dort zum Einsatz kam, ist jedenfalls zu Silvester in Deutschland nicht legal zu erwerben.
Also es war also ein großer Knall.
Etwas, was in Deutschland unter das Sprengstoffgesetz fällt.
Okay.
Das gibt es in unseren Nachbarländern teilweise zu erwerben. Der Einfuhr nach Deutschland ist verboten. Es mag sein, dass manche Leute das zu Silvester mit sich führen und dann spontan einer gesagt hat, guck mal, das ist ja das Büro von dem Idiot, das machen wir jetzt mal. Es könnte aber auch gut sein, dass dort die Freien Sachsen oder die AfD-Ortsgruppe sich das mal zurechtgelegt hat im Schutze der Silvesternacht. Jedenfalls war die Botschaft klar. So ist sie auch insbesondere bei meinen Mitarbeitenden angekommen. Und auch bei den vielen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das war im Übrigen das Klima des Bundestagswahlkampfs 2021. Wir sind da teilweise auf Marktplätzen angekommen. Da wartete schon eine Truppe, die schrie uns an, trat uns gegens Auto und signalisierte uns, ihr seid hier nicht willkommen. Es macht dann auch keinen Sinn, da überhaupt einen Wahlstand aufzubauen, weil die bleiben ja stehen und schreien. Da bleibt ja kein Mensch stehen, weil die alle sagen, um Gottes Willen. Auch das ist wieder so ein Punkt. Unmöglich machen von Demokratie ist auch den Gegner einfach immer wieder zusammenzuschreien und damit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale, unpolitische Menschen sozusagen davon abzubringen, teilzunehmen.
Und das funktioniert. Es gibt in Ihrem, ich weiß nicht, in Ihrem Wahlkreis, ob er da lebt, Jakob Springfeld, ein junger politisch engagierter Mensch, hat ein Buch geschrieben, Unter Nazis. Einer der Sätze, die einem wirklich Gänsehaut des Schreckens machen, ich habe Angst, wir alle haben Angst. Es geht um ein gesellschaftliches Klima in dieser Stadt. Wenn man nicht der Mainstream-Meinung AfD anhängt, hat man was zu befürchten. Insbesondere dann, wenn man irgendwie Regenbogen, Grün, Links oder sonst sowas ist. Übertreibt der junge Mann oder können Sie dieses Klima nachempfinden.
Nee, er übertreibt leider in keinster Weise. Er ist ja gebürtiger Zwickauer, lebt jetzt, wenn ich es richtig auf der Pfanne habe, in Halle zum Studium, ein ganzes Stück jünger als ich, beschreibt aber ein Phänomen, was im Grunde genommen nie weggegangen ist seit den 1990ern, den sogenannten Baseballschlägerjahren. Und Zwickau ist ja nun eher eine Mittelstadt. Je ländlicher es wird, desto schlimmer ist es eigentlich. Wenn man in die ländliche Peripherie geht, da wo die AfD am stärksten ist, dann sind das die Gegenden, wo im Grunde genommen das, was die NPD in den 90ern als national befreite Zonen etablieren wollte, stattfindet. Weil dort jede und jeder, die ein bisschen liberaler sind, ein bisschen anders aussehen, ein bisschen anders drauf sind, sagt, ich kann da nicht mehr bleiben. Und in diesen Regionen haben wir teilweise AfD-Wahlergebnisse von bis zu 60% mittlerweile.
Sie haben bei den geschätzten Kollegen von der FAZ im Podcast mal gesagt, einige ihrer ostdeutschen Mitmenschen seien für die Demokratie verloren, weil sie sozialisiert seien in einer Art Diktatur. Vor allem aber seien sie auch nicht so ohne weiteres zurückzuholen oder zurückzugewinnen aufs demokratische Spielfeld. Ostphänomen?
Also ich habe das damals ja auf einen Teil der AfD-Wählerinnen und Wähler bezogen. Es ist kein reines Ostphänomen im Sinne von, ist natürlich dann sozusagen die Gründe, warum es so ist, ein Stück weit anders gelagert, aber das ist auch, ich sag mal, wir haben auch in den alten Bundesländern Nord-Süd-Gefälle. Vor allen Dingen ist es kein Ostdeutschland-Phänomen, sondern ist ein Phänomen derer, die auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs waren. Das trifft genauso auf Polen oder Tschechien zu oder die Slowakei. Und es manifestiert sich auch regelmäßig wieder. Wir sehen es beispielsweise aktuell bei dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und bei der Position, unserer Position im Atlantischen Bündnis, wenn es beispielsweise um sowas wie Stationierung von US-Waffen in Deutschland geht. Da erleben wir sozusagen regelmäßig wieder, wo bis 1989 der eiserne Vorhang war.
Die Trennung kann man klar ziehen, dass die Menschen, die in der DDR groß geworden sind, sich einfach näher an Moskau fühlen und die im Westen sich näher an Washington.
Nicht die Menschen?
Viele.
Aber es sind schon gewisse Muster erkennbar. Nun bin ich in dem Bereich nicht mit eigener wissenschaftlicher Expertise ausgestattet, ich bin ja nur Jurist. Aber ich kenne viele, die eigene Expertise haben und ich habe da viel gelesen und rede auch mit denen regelmäßig. Einer, auf den ich sehr viel halte, ist Ilko Kowalczuk. Der hat sich sehr, sehr, sehr intensiv mit all diesen Themen beschäftigt. Der kommt teilweise zu sehr frustrierenden Einschätzungen. Leider hat er mit sehr vielem Recht und ich gehöre halt auch zur Fraktion der deutlichen Aussprache, sprich ich neige auch dazu, den Leuten den Spiegel vorzuhalten, statt ihnen nach dem Mund zu reden, weil das macht nichts besser.
Wir hatten ja jetzt gerade im Zuge der drei ostdeutschen Landtagswahlen wieder mal ein Festival der Ostdeuter. Ne? Wir fahren ja dann auch aus Berlin mal einen Tag rüber und gucken, wie sieht's denn da so aus, und dann suchen wir irgendwo Hakenkreuze oder aufgeregte Menschen und dann ist die Geschichte fertig. Dieses Pathologisieren des Ostens, oh, die sind so traumatisiert und die haben es so schwer und die sind so abgehängt. Ich war 4 Wochen in Thüringen unterwegs, ich muss sagen, ich teile das nicht so ganz. Also wenn ich in Teilen von Gelsenkirchen unterwegs bin, dann sage ich, also die könnten jetzt auch eine Geschichte von abgehängt sein und ja, Industrie weg und Lebensplanung weg.
Deswegen können sie auch die AfD-Wahlergebnisse in Gelsenkirchen die höchsten in Nordrhein-Westfalen.
So, zum Beispiel.
Wir haben es natürlich mit einer Vielzahl von Gründen zu tun. Ich glaube, es liegen auch nicht wenige davon in der ehemaligen DDR, die eben eine Diktatur war. Es liegen aber auch viele in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung, wo wir eine multiple Herausforderungssituation für viele Menschen erlebt haben, aber eben für die Menschen in den neuen Bundesländern. Wenn ich in Wiesbaden gelebt habe oder in Flensburg oder in Garmisch, musste mich das alles nicht wirklich interessieren. Sprich, die ehemalige DDR ist zum Wirkungskreis des Grundgesetzes beigetreten. Das war auch das Ergebnis der freien Wahlen 1990. Also sind die Parteien gewählt worden, die diesen Weg vorgeschlagen haben. Der durchschnittliche Altbundesdeutsche konnte davon ausgehen, die sind nun da, wir sind jetzt gleich, wir denken gleich, das kostet Braumark, aber so das wird schon funktionieren. Das hätte vielleicht auch besser funktionieren können, wenn es wirtschaftlich besser funktioniert hätte. Denn ich glaube schon, dass das Wirtschaftswunder in der alten Bundesrepublik die Menschen mit der Demokratie verheiratet hat. Und dieses Wirtschaftswunder in der Form hat es in den neuen Ländern so nicht gegeben. Wir sehen natürlich die toll sanierten Innenstädte. Wir sehen, dass im Regelfall eine Straße in einem besseren Zustand ist als in der alten Bundesrepublik. Weil wir hatten ja den teilungsbedingten Sonderbedarf. Wenn man was baut, macht man es neu. Und ein neues eben dann neuer als 1975 Hessen. Aber es gab riesige Arbeitslosigkeiten, es gab Entwertung von Erwerbsbiografien, Es gab zu viele Menschen, die sozusagen für sich keinen Sinn im Leben mehr gesehen haben, weil insbesondere über Arbeit definieren sich eben sehr viele Menschen, über gebraucht werden.
Viele sind abgehauen.
Wir haben einen permanenten weiteren Braindrain gehabt, so wie wir ihn schon in den 80ern hatten und wie wir ihn jetzt immer noch erleben im Übrigen, wenn auch auf kleinerem Niveau. Die gehen, ist es um jede und jeden Einzelnen schade, weil es sind meistens Menschen, die viel beitragen können zu dieser Gesellschaft. Mehr als der Nachbar, der hinter der Gardine steht. Und wir haben natürlich nach wie vor das Problem, dass die individuellen Einkommen und Vermögen nach wie vor geringer sind. Mhm. Vor allen Dingen auch die Vermögen. Die Einkommen haben sich ja angenähert, auch die Renten. Aber im Regelfall kann man sagen, 34 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es in Ostdeutschland noch nichts zu vererben. Mhm. Und deswegen gibt es ja da diskutierenswerte Ideen. Zum Beispiel gibt es jetzt in dieser Legislaturperiode im politischen Raum die Diskussion, so etwas wie ein Sondererbe Ostdeutschland zu etablieren. Ich persönlich halte davon wenig, aber ich halte zum Beispiel viel von der Idee, ein Begabtenförderungswerk Ost auf die Beine zu stellen. Das war einer unserer Vorschläge in der Regierungskommission 30 Jahre Friedliche Revolution, 30 Jahre Deutsche Einheit, die ich gemeinsam mit Matthias Platzig leiten durfte. Weil wir einfach versuchen müssen, die vorhandenen strukturellen Nachteile auszugleichen. Denn wir wollen ja, dass irgendwann mal sozusagen wir sagen können, innere Einheit und Einheit vollendet Haken ran.
Steffen Mau, ich habe gerade nach dem Buch geguckt, schlägt ja auch vor, partizipative Elemente der Demokratie einzuführen. Sowas wie Bürgerräte, also dass die Leute das Gefühl haben, sie können mitmachen. Sind das Methoden, mit denen man Leute, die zur AfD abgewandert sind, wieder zurückholt? Oder haben Sie das Gefühl, das ist so ein verfestigtes Milieu?
Naja, ich will jetzt mal an der Stelle gar nicht unbedingt es am Rückholen von AfD-Wählern festmachen, aber ich glaube schon, dass der Herbst der Friedlichen Revolution 1989, die runden Tische, dieses Aufbrechen der Einparteiendiktatur mit Anhängseln, das hatte was sehr Basisdemokratisches. Mhm. Das hat was im positiven Sinne Selbstermächtigendes.
Demokratischer Aufbruch.
Viele Leute hätten sich das gewünscht und es hätte der Sache gut getan, wenn wir davon dann doch ein bisschen was in das gut funktionierende repräsentative System der alten Bundesrepublik hineingerettet hätten. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass wir jetzt im Deutschen Bundestag Bürgerräte haben, eine tolle Idee. Es muss nur klar sein, die sind ein Beratungsgremium, weil sie sind ja nicht demokratisch legitimiert im Gegensatz zum Deutschen Bundestag. Aber wir als Abgeordnete tun gut daran, offen zu sein. Und ich könnte mir auch offen gesagt mindestens mal bis Länderebene Deutschland deutlich mehr an plebiszitären Elementen vorstellen. Meine Vorstellungskraft fehlt, dass wir das auf Bundesebene sinnvoll tun können, weil ich weiß nicht, wer das mal sagte, aber ich fand es zutreffend. Die Frage ist halt, ob man von einer Kopfdemokratie in eine Bauchdemokratie kommen will.
Nein.
Weil auch die Bauchdemokratie, meine Antwort ist auch nein, auch die Bauchdemokratie ist leider eben den Populisten zugeneigt. Auf der anderen Seite, Stichwort Schweiz, wenn man das lang genug eingeübt hat, kann es funktionieren.
Die haben es 350 Jahre geübt,
richtig.
Also das ist schon ein Weilchen. Ne?
Wir sollten, glaube ich, ein bisschen mehr davon versuchen. Setzt allerdings natürlich auch voraus, so wie wir als Politikerinnen und Politiker spätestens mal bei der nächsten Wahl die Verantwortung dafür zu tragen haben, was wir entscheiden, dass wenn wir mehr Entscheidungen in Volkes Hand legen, unmittelbar, dann bedeutet das eben auch, ich bin dann verantwortlich. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Sagen wir mal, wir haben zwei Kommunen unmittelbar nebeneinander, zwei Städte. Es geht in beiden Städten darum, wollen wir ein Freibad oder nicht? Und in der einen Stadt entscheidet der Stadtrat, nee, das können wir uns nicht leisten. Und in der anderen sagt der Stadtrat, das legen wir in die Hände der Bevölkerung, wir machen jetzt einen Volksentscheid, wir legen denen die Kosten vor, das ist ziemlich teuer, also ob wir uns leisten können, wissen wir nicht. Aber wenn die Bevölkerung dann das haben will, dann ist auch klar, dann wird es halt mit Schulneubau und Feuerwehrgerätehaus die nächsten Jahre schwierig. Wenn das so funktionieren würde, wäre es gut. Praktisch funktioniert es dann aber so, wenn es Freibad kommt und dann ist die Stadt pleite, dann schreien alle nach Landesergänzungszuweisungen und Haushaltssanierung. Also sprich, man muss dann auch die Verantwortung tragen für das, was man tut.
Herr Wanderwitz, wir kommen jetzt zum Markus-Lanz-Teil. Ich lege jetzt meine feuchtwarme Hand auf Ihren Unterarm und wir werden emotional. Sie waren in der Merkel-Ära zweimal parlamentarischer Staatssekretär, einmal im Bundesinnenministerium, einmal im Bundeswirtschaftsministerium. Dann waren Sie auch noch Beauftragter für die neuen Länder, was ja ein besonderer Posten ist. So, jetzt bringen Sie Friedrich Merz gegen sich auf mit Ihrem komischen Antrag. Und jetzt wird Friedrich Merz nächstes Jahr Kanzler. Was bedeutet das für Ihre ganz persönliche Karriere? Sind Sie auf der Shitlist dann vom Kanzler?
Das weiß ich nicht. Das ist aber auch nichts, worüber ich jeden Tag nachdenke. Sondern in dem ganz konkreten Fall jetzt einmal, mal abgesehen davon, dass ich natürlich ein paar Jahre dabei bin und sozusagen weiß, wie Politik funktioniert, ist uns das Thema wichtig. Insofern würde ich mir wünschen, und in dem Sinne bin ich auch mit ihm im Gespräch, dass ich Friedrich Merz davon überzeugen kann, dass es der richtige Weg ist und dass er ihn nicht nur mitgehen sollte, sondern sich an die Spitze der Bewegung stellen sollte.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie da schon ein bisschen was bewegt haben bei Friedrich Merz?
Na, zumindest ist es so gewesen, als wir begonnen haben, diese Gespräche zu führen. Und ich kann das gut verstehen, weil Friedrich Merz ist Sauerländer.
Ja.
Und im Sauerland ist die Welt schon ziemlich in Ordnung. Da ist die Demokratie fest verwurzelt. Und insofern war meine sächsische Lebenswirklichkeit, über die ich spreche, eine ganz andere. Und insofern haben wir da sozusagen bei Null angefangen. Und mittlerweile sind wir da ein ganzes Stück weiter. Also Friedrich Merz sagt klar, sein wichtigstes Thema ist, wann ist der geeignete Zeitpunkt? Und er macht ein großes Fragezeichen, ob der Punkt jetzt schon da ist, ob sozusagen die AfD radikal genug, gefährlich genug, wirkmächtig genug ist. Wer ist die AfD? Kann man Höcke zurechnen und solche Dinge. Und das sind alles für mich nachvollziehbare Argumente. Die sind nicht mal eben so dahingesagt.
Wobei das ja interessanterweise so ein, naja, auch so ein Wettlauf der Zeit ist. Ne? Also wann ist zu früh und wann ist zu spät?
Das haben wir ja nun den Richterinnen und Richtern am Bundesverfassungsgericht. Die meisten von ihnen sind mittlerweile schon in Pension zu verdanken, in Anführungsstrichen. Im zweiten NPD-Urteil, das lautete sinngemäß, die NPD ist rechtsradikal, aber zu klein, als dass man sie verbieten sollte.
Die war da so im 2%-Bereich, ne?
Genau. Und deswegen habe ich viele Gespräche geführt, die da lauteten, ja, die sind momentan noch nicht wirkmächtig genug, so vor 3-4 Jahren. Und jetzt hört man halt öfters mal, die sind jetzt so groß, das geht doch nicht mehr, dass man die verbietet. Wieder andere sagen, lasst sie uns doch erstmal versuchen, ein Stück kleiner zu kriegen mit guter Politik, dann können wir immer noch darüber reden. Das sind alles Sachargumente, die ich akzeptiere und sehe, ich sehe es nur eben anders.
Lassen Sie uns einmal kurz zum BSW kommen. Sarah Wagenknecht hat gesagt, das sei der dämlichste Antrag in der Geschichte der Bundesrepublik, so sinngemäß. Passt das nach Ihrer Wahrnehmung in diese Denke rein? Hat man beim BSW womöglich Angst, als nächstes dran zu sein? Oder woher kommt diese radikale Ablehnung?
Also wenn das so wäre, wäre es natürlich abwegig, weil das BSW und die AfD sind weit auseinander. Einmal abgesehen davon, dass Friedrich Merz natürlich völlig recht damit hat, dass auch im BSW sich links- wie auch rechtsradikale Tendenzen zu besichtigen lassen, die es eben in unzweifelhaft demokratischen Parteien nicht gibt. Ich will darauf einfach mit zwei Feststellungen zu Frau Wagenknecht antworten. Die eine ist ein bisschen älter, aber immer noch gültig, soweit ich weiß, nämlich aus dem Jahr 1994, wo sie frank und frei antwortet, und sie war keine 16 zu dem Zeitpunkt, sondern volljährig und schon in der Politik tätig, dass die DDR das bessere Deutschland gewesen sei, in dem sie lieber leben würde. Und die zweite ist, dass Frau Wagenknecht neulich erst wieder Frau Weidel bestätigt hat, dass diese nicht rechtsradikal sei. Wahrscheinlich würde dann wechselseitig Frau Weidel Frau Wagenknecht bestätigen, dass sie eine gute Demokratin ist. Damit ist, glaube ich, zu Frau Wagenknecht alles gesagt.
Und also sie sehen
damit wird zum BSW alles gesagt, ja, weil das BSW ist Frau Wagenknecht.
Ist das so eine Fahrgemeinschaft, AfD und BSW? Versuchen die, die Parlamentarier auch die Demokratie so von verschiedenen Seiten
mal, unter jedenfalls gibt es gewisse erste Signale, die man auch besichtigen kann. Ich sag mal zum Beispiel jetzt dieser Tage in Neubrandenburg, wo eben AfD und BSW mal eben gemeinsam beschließen, es ist nicht mehr zumutbar, dass eine gehisste Regenbogenfahne, die regelmäßig des Nächtens durch eine Hakenkreuzfahne ersetzt wird, gehisst wird, und das Ergebnis ist dann eben nicht, wir sind gegen Rechtsradikale und für Minderheiten und für Pluralität, sondern wir verbieten das Hissen der Regenbogenfahne. Und das beschließen dann AfD und BSW gemeinsam, die mittlerweile in Neubrandenburg eine absolute Mehrheit zusammen haben.
Sarah Wagenknecht ist zumindest jetzt im Vereinten Deutschland gelernte Oppositionelle. Kooperation ist ihr so ein bisschen fremd. Man hat den Eindruck jetzt auch bei den Koalitions- oder Sondierungsverhandlungen, wie immer man sie vorsichtig nennen will, in Brandenburg mit der SPD, in Thüringen und Sachsen mit ihrer Partei, der CDU, kann eine Sarah Wagenknecht, die ja die Bundestagswahl im Kopf haben muss als Ziel, kann die jetzt eigentlich koalieren und da womöglich Abstriche machen müssen in irgendwelchen Koalitionsgesprächen, oder muss sie nicht weiter die Oppositionelle spielen? Also jetzt mal rein, naja, strategisch.
Die Frage hat sie ja im Grunde genommen in den letzten Tagen selbst beantwortet. Ich glaube auch ziemlich deutlich, dass sie eben gesagt hat sozusagen, sie ist nicht bereit, von den Dingen, die ihre Wählerinnen und Wähler von ihr erwarten, etwas aufzugeben. Und das ist eine gewisse Kompromisslosigkeit, die eben dann auch nicht zu Kompromissen führt. Die mit ihr koalieren sollen, die müssten sich ja dann zur Unkenntlichkeit verbiegen. Und das kann ich jedenfalls meiner Partei nicht empfehlen, weder in Thüringen noch in Sachsen.
Wenn Sie in Ihrer Gruppe Wanderwitz Politiker und Politikerinnen der Linkspartei dabei haben, dann ist das ja ein, naja, wenn auch informeller Verstoß gegen das Distanzgebot Ihrer Partei. Würden Sie den Kollegen gerade in Thüringen, also Herrn Vogt, raten, vielleicht doch mal mit Bodo Ramelow und seinen ja relativ gemäßigten Linken ein Gespräch zu suchen?
Es ist ja sozusagen mehr oder weniger das Wahlergebnis herausgekommen, was zu befürchten war, dass wir jetzt auf der Unvereinbarkeitsbeschluss zur AfD und Linkspartei sitzen und keinerlei Umgangsregeln mit dem BSW haben. Das ist eben deswegen eingetreten, weil wir nichts dafür getan haben im Vorfeld. Die Linkspartei hat sich in den letzten Jahren entwickelt, demokratisiert und sozusagen der letzte Schliff, bis auf wenige Ausnahmen, ist im Grunde genommen, dass die meisten problematischen Personen alle zum BSW gegangen sind. Das BSW ist von seiner Grundstruktur her und mit seiner Spitzenperson der ehemaligen SED näher, als es die Linkspartei, seit sie Linkspartei heißt, jemals gewesen ist. Und insofern ist das natürlich schon ein bisschen anachronistisch, dass wir einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei haben, aber keinen mit dem BSW. Will sagen, natürlich kann man als CDU-Mitglied immer noch der Meinung sein, ich will einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei, ich will nichts mit denen machen. Aber wenn man diese Position vertritt, muss man zwingend dafür sein, auch mit dem BSW nichts zu machen. Mhm. Meine persönliche Position ist, nichts mit BSW, nichts mit AfD. Mit den Linken, wenn es unvermeidlich ist, denn wir stehen im politischen Spektrum maximal auseinander, aber beide innerhalb des Verfassungsbogens.
Eine Frage noch, die mich immer umtreibt, wenn der Verfassungsschutz sagt, dass Teile der AfD, Landesverbände, die Jugendorganisation gesichert rechtsextrem sind, warum braucht man dann eigentlich noch ein Bundesverfassungsgericht? Damit sind die doch eigentlich außerhalb des Verfassungsbogens.
Aus Sicht des Verfassungsschutzes, der Behörde ist, wenn auch eine Behörde der besonderen Art, aber er ist am Ende des Tages Exekutive. Er ist Staat. Diese Einschätzung, die ja gerichtsüberprüfbar ist, was ja auch stattgefunden hat, hat ja Folgen. Nämlich in dem Moment, wo beispielsweise eine Partei den Status Verdachtsfall hat, kann sie seitens der Verfassungsschutzämter anders behandelt werden, als wenn sie das noch nicht ist. Und in dem Moment, wo sie gesichert rechtsextrem ist, nochmal anders. Aber die Möglichkeit eines Verfahrens nach Artikel 21.2 ist völlig zu Recht eben davon abhängig, ob die unabhängigen Verfassungsrichterinnen und Richter der Meinung sind. Nur die können mit dieser Wirkung zu dem Ergebnis kommen, wir haben es mit einer rechtsextremen Partei zu tun.
Nochmal einmal zu einem möglichen Urteil aus Karlsruhe. Es kann auch sein, dass nicht die Gesamtpartei AfD verboten wird, sondern einzelne Landesverbände oder eben zum Beispiel eine Jugendorganisation. Wäre das ein Teilziel, was Sie anstreben?
So ist das. Wir beantragen natürlich sozusagen das Big Picture, weil wir davon überzeugt sind, dass es erfüllt ist. Aber auch ein Teilerfolg wäre ein Erfolg. Aus unserer Sicht, wenn man mal die Radikalsten wegnimmt, ist schon viel gekonnt. Nach derzeitiger Gesetzeslage ist es nicht möglich, Teilverbote zu beantragen. Dazu bräuchten wir ein anderes Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist ein einfaches Gesetz, das könnte man ändern. Allerdings haben wir uns dagegen entschieden, diese Initiative anzustreben, weil ja dann sofort wieder das Argument käme, seht ihr, jetzt ändern sie die Regeln, um das Teil verbieten zu können.
Es kann aber
trotzdem das Ergebnis sein, zum Beispiel drei Landesverbände, Junge Alternative und Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung. Das wäre schon mal ein Teilerfolg, der das Land besser machen würde.
Das heißt, die AfD in Thüringen würde verboten, die in Sachsen wird es weitergeben. Nur mal rein theoretisch.
Theoretisch ja, praktisch sind ja beide in den Ländern als also eher unwahrscheinlich, dass einer von beiden und dann eher beide. Nehmen sich nichts an Radikalität.
Meine Frau, die Psychologin ist und auch einige Klienten, ich sag mal, aus ihrem Metier hat, die ja viel zu tun haben, große Verantwortung auf ihren Schultern spüren, die interessiert sich ganz brennend, deswegen stelle ich diese Frage stellvertretend. Was treibt sie an?
Es ist am Ende des Tages natürlich die Sorge um die Demokratie. Für mich war 1989, 90 ein toller Moment, eine tolle Zeit, weil wir sind aus einer Diktatur in eine Demokratie gegangen. Und die Demokratie gibt den Menschen Chancen. Mir hat sie zum Beispiel die Möglichkeit gegeben zu studieren, mir hat sie die Möglichkeit gegeben zu kandidieren für ein Parlamentsmandat.
Und sie waren 15, als die Mauer fiel.
Ja, gerade eben geworden, genau. 14.
Das klingt jetzt alles sehr edel, aber Sie sind auch Politiker. Sie achten natürlich auch ein bisschen auf Aufmerksamkeit, wollen ja auch nicht ganz untergehen. Ist das ein Karriereturbo oder nicht?
Ich will es mal so formulieren, wenn es am Ende des Tages gut ausgeht, kann es durchaus sein, dass der eine oder die andere sich der Namen derer erinnert, die gesagt haben, wir treiben das voran.
Dann kriegen Sie so einen Absatz im Geschichtsbuch. So.
Na, zumindest würde ich mir dann mal eine Flasche guten Champagner aufmachen, was ich sonst nicht so regelmäßig tue.
Anders als Maximilian Krah auf dem Oktoberfest, wie man hört, aber das scheint ja nicht gesichert zu sein.
Ja, vorstellbar ist es jedenfalls für jeden, der ihn ein bisschen näher kennt. Wir haben ja eine gemeinsame Geschichte in der Jungen Union. Er ist dann nur halt leider massiv falsch abgebogen.
Ja.
ein gesicherter Karriere-Turbo ist das mit Sicherheit nicht, aber ich bin jetzt hier, wie gesagt, eine Weile dabei. Wir sind in der Opposition. Ich habe in der Zeit, als wir regierungstragend waren, 4 Jahre als Staatssekretär dienen können. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt täglich am Karriereschmieden unterwegs, sondern das ist ein Thema, wo es ans Eingemachte der Demokratie geht.
Was macht den Mut?
Dass insbesondere die Zivilgesellschaft wach geworden ist. Ich habe diese Woche zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter des Bundesjugendrings zu Gast gehabt. Mhm. Die vertreten über 50 nicht politische Jugendorganisationen und haben Beschluss gefasst, einstimmig, nachdem sie sich intensiv damit beschäftigt haben, Wochen und Monate lang, dass sie dieses Verfahren nach 21.2 Grundgesetz unterstützen und dass sie das auch laut sagen werden.
Super.
Das ist toll.
Ganz herzlichen Dank, Marco Wanderwitz, Anführer der Gruppe Wanderwitz. Wir wollen mal sehen, wie weit Ihr Antrag reicht, ob Karlsruhe, ob 6 von 8 Richtern Ihre Einschätzung teilen.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.